Ich begrüße die Hörer der Sendung Durchblick. Wir haben heute das Thema Drohnen. Am Mikrofon ist Karin Schaffer und ich begrüße als Gast im Studio Hans-Jörg Andonowitsch Wagner. Er ist Webdesigner und Drohnenpilot aus Eislingen. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo.
Wir werden uns im Laufe der Sendung anschauen, was es mit den Drohnen auf sich hat, wer welche Rechte hat und wir werden auf jeden Fall hinterfragen, was ist sinnvoll, wie kann man sich richtig verhalten und was wird auch mit diesen Drohnen bearbeitet, was wird erreicht, welchen Sinn hat es, welche Einsatzgebiete gibt es und muss der Einzelne da wirklich übersensibel reagieren oder wie kann man sich da angemessen verhalten? Auch das werden wir uns im Laufe der Sendung anschauen. Zunächst aber kommen wir zu den Grundlagen. Herr Andonowitsch Wagner, was ist überhaupt eine Drohne?
Eine Drohne ist im klassischen Sinn ein Tragschrauber. Also alles, was den Propeller nach oben hat, ob das jetzt ein Propeller ist oder zwei, drei, vier, geht hoch bis zu einem Achter, also den Oktakopter. Gibt auch Systeme mit weitaus mehr, aber für unseren Verwendungszweck kommt eigentlich am häufigsten der sogenannte Hexakopter zum Einsatz. Ist ein Tragschrauber mit 6 Propellern, der ist sehr stabil in der Luft, auch bei Wind. Hat eine hohe Tragfähigkeit, man kann eine schöne Kamera dranhängen und ist auch von der Übersichtlichkeit in der Luft, der ist gut erkennbar. Halben, dreiviertel Meter Größe, da können Sie auch mal ein paar Meter wegfliegen, ohne dass Sie gleich aus den Augen verlieren. Das ist eigentlich so unser primäres Einsatzgerät.
Herr Andonowitsch Wagner, Sie haben bereits schon angekündigt, dass man die Drohne von unten beobachten muss und dann immer schaut, wie weit sie fliegt und wo sie hinfliegt. Aber wir schauen noch ein bisschen auf die Drohne. Quadrocopter, Multicopter. Was sind das denn so für Modelle im Einzelnen und welchen Sinn haben all diese Modelle?
Es kommt immer auf den Verwendungszweck an. Es gibt Spaß- und Spielmodelle. Da werden gerne die Quadrocopter verwendet. Die sind sehr agil, sehr schnell. Bei Einsatzgebieten, wo Traglast erforderlich ist, hat man gern mehr Propellers obendran, also sprich ein Hexakopter, Oktakopter, da können Sie auch eine richtig schwere Kamera dranhängen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Energie habe ich dabei, die Batteriegröße, was auch wieder Gewicht bedeutet. Ich muss natürlich immer die Propelleranzahl in Relation zum Gesamtgewicht von dem Gerät sehen. Wie gesagt, kommt auf den Einsatzort, auf Einsatzgebiet an. Ich muss immer Sichtflug betreiben, also muss ihn immer noch gut im Blick haben. Es gibt Anwendungsgebiete, wo man mit einer Kamera fliegt, die sogenannte FPV-Fliegen. Gibt sogar mittlerweile Sportarten, wird vielleicht irgendwann mal sogar olympisch werden. Mal schauen. Ist eine ganz spannende Geschichte. Aber das sind eigentlich eher so die privaten Sport und Spiel, Freizeit. Da werden eigentlich meistens die schönen, angenehmen Quadrocopter verwendet. Sind von der Baugröße sehr gut, kriegt man jeden Kofferraum rein. Auch am Wochenende, wenn man mal auf den Modellflugplatz geht. Man hat relativ wenig Investitionen, 300-400 Euro, dann hat man schon richtig guten. Das fängt an bei 80-90, wobei da kann man auch die Finger davon lassen, die fliegen zweimal. Dann fliegen sie nicht mehr so gut, wenn man mal wo dagegen ballert. Im privaten Bereich wäre vielleicht noch interessant, in die Berge beim Skifahren, es gibt da jetzt diese sogenannten Follow-Me's. Ich habe eine Uhr am Handgelenk, die Drohne steigt auf und folgt mir in 3-4 Meter Entfernung. Ist leider in Deutschland illegal oder nicht wirklich erlaubt, nicht gern gesehen. Ich muss ja die Drohne jederzeit steuern können. Und alles, was autonom fliegt, was selber fliegt, von sich aus fliegt, darf ich in Deutschland eigentlich so nicht verwenden.
Herr Andonowitsch Wagner, Sie hatten bereits mehrere Bereiche angesprochen, Indoor und Outdoor und den Einsatz für Sport und Freizeit. Diese Indoor-Anwendungen, was können Sie den Hörern dazu sagen?
Also im Privaten ist die klassische Indoor-Anwendung die Überbrückung der Winterzeit. Der Modellflieger möchte natürlich nicht nur im Sommer seinem Hobby nachgehen. Wir persönlich oder ich persönlich, wir haben hier in Eislingen die Tennishalle. Da gehen wir also einmal die Woche rein. Und da können Sie natürlich nicht mit einem riesen Gerät ankommen. Die Tennishalle ist begrenzt in alle Richtungen. Und da hat man relativ kleine Geräte, also ein Mini-Quadrocopter, das sind so 10 auf 10 Zentimeter. Da können Sie also wunderbar alle Figuren fliegen. Nur eben klein skaliert. Dann die, was ich angesprochen habe, die Sportart mit dem FPV-Racing. Das wird in größere Kaufhallen oder ausgebeinten Kaufhallen, Baugebäuden wird das Ganze auch Indoor betrieben, in große Sporthallen. Und Outdoor ist natürlich alles, wie der Name schon sagt, was außerhalb stattfindet, auf Modellflugplatz, gewerbliche Flüge, alles, was einfach unter freiem Himmel stattfindet. Ich habe natürlich gesetzliche Bestimmungen, was Indoor, Outdoor unterschiedlich sind. Alles, was außen ist, hat das Regierungspräsidium den Finger drauf. Alles, was indoor passiert, ist eigentlich so meine Privatsache. Also da sagt mir keiner, was ich zu tun und zu lassen habe. Da bin ich ein bisschen freier. Wobei natürlich da auch der gesunde Menschenverstand mitentscheidet, was mache ich, was lasse ich besser sein. Also das Anfliegen von Personen ist indoor wie outdoor immer untersagt. Also ein guter Modellflieger macht es nicht. Also jemand anders in Gefahr bringen. Und wenn man das genau betrachtet, das ist nichts anderes wie ein Rasenmäher, der ohne Schutzvorrichtung in der Luft rumfliegt. Also wenn sie das Ding ins Gesicht bekommen, die Haut leidet, die Augen sind kaputt. Und dementsprechend muss man natürlich auch mit Vorsicht an die Sache herangehen. Da gibt es eigentlich Indoor, Outdoor keine Unterschiede.
Kommen wir zum Thema Flugschein. Inwieweit ist es erforderlich, da eine Fluglizenz, sage ich mal, zu machen?
Wir fangen mal bei der Versicherung an. Ich brauche auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung, die speziell vom Modellflug ist. Die klassischen Haftpflichtversicherungen, da ist das immer ausgeklammert, so gut wie immer. Es gibt Flugverbände, zum Beispiel ein DMFV, ich darf ein bisschen Werbung machen, das sind mir mit untergegliedert, die bieten das mit an. Wer wild fliegen will, also sprich der Wildflug, das ist nicht auf Modellflugplätzen, sondern irgendwo auf der grünen Wiese, der braucht immer die Erlaubnis vom Grundstückseigentümer und zwar schriftlich. Das ist eigentlich wichtiger als der Flugschein. Und wenn ich dann höher als zum Beispiel die 100 Meter fliegen will, die was jetzt im neuen Gesetz drin sind, dann brauche ich auch einen Kenntnisnachweis. Das brauche ich auch für eine Bescheinigung zum Nachweis der Kenntnisse zum Betrieb von Flugmodellen. Gibt es auch einen Paragraf dazu. Möchte ich Sie nicht damit langweilen, aber den kann man auch bei dem Verband dann machen. Gegen ein kleines Entgelt kriegt eine schöne Urkunde. Und es zeigt dann auch, wenn ich kontrolliert werde, okay, der hat seine Hausaufgaben gemacht, der kann das und der darf das hier. Aber wichtiger ist eigentlich immer die Einverständniserklärung vom Eigentümer. Die muss ich in jedem Fall haben. Also ob ich jetzt einen privaten oder einen gewerblichen Flug mache, ich brauche immer die Unterschrift von dem Gelände aus, wo ich starte.
Kommen wir noch ein bisschen zur Technik. Sie hatten auf Ihrer Homepage ein paar Beispiele, Bildbeispiele genannt und gezeigt, was da möglich ist mit den Drohnen, die Aufnahmetechniken. Es gibt die sogenannte 4K-Kamera und die Qualitätsmerkmale, welche Pixel drauf sind, das Fischauge, das auch anders aufnimmt. Wo gibt es da Unterschiede? Wann wird was eingesetzt?
Das Fischauge zum Beispiel kommt von den, also die ganz neue Generation, ganz neu sind sie auch nicht mehr. Ich nenne mal den Namen GoPro, ist mittlerweile ein Klassiker unter den Action-Cams. Die Kamera kann ich beim Tauchen verwenden, beim Motorradfahren, beim Fahrradfahren. Die hat einen sehr hohen Aufnahmewinkel. Also ich kriege, ohne dass ich durch die Kamera durchschauen muss, kriege ein großes Spektrum drauf, 160 Grad Aufnahmewinkel. Das ist wie beim alten klassischen Foto, das Weitwinkelobjektiv. Der Nachteil von dem ganzen Objektiv ist, in der Mitte ist es sehr schön und scharf und alles, was außen hingeht in die Randbereiche, kriege ich das sogenannte Fischauge. Also das ist so wie ein kleiner Horizont, wo sich bildet. Und umso weiter ich aus der Bildmitte rausgehe, umso stärker wird dieser Bildhorizont. Bei technisch ordentlichen oder Aufnahmen, wo technisch ordentlich dastehen müssen, zum Beispiel für Architekten, können wir uns sowas nicht erlauben. Da braucht man eine ordentliche Kamera mit einem ordentlichen Objektiv dran. Und da kommen dann auch, wie Sie schon angesprochen haben, die 4K-Kameras. Mittlerweile gibt es ja auch 8K und es gibt noch viel größere. Aber so die marktüblichen sind gerade bei circa 4K. Das ist eine Kamera, das ist in meinem Preisbereich 200, 300 Euro, vielleicht 400 Euro. Die kann sich jeder leisten. Das ist eigentlich so eine klassische Kompaktkamera. Gibt es auch in jedem Supermarkt zu kaufen. Das ist also nichts Spezielles, was wir da dran hängen. Ganz im Gegenteil. Wir gucken immer, dass wir handelsübliche Ausrüstung dran haben, leicht zu ersetzen. Wird oft vom Markt aufgerollt, also sprich eine GoPro, da sind wir jetzt bei der Version 6. Also die wird dann so alle 2 Jahre kommt eine neue raus, höher, schneller, weiter. Und da können wir natürlich immer die gleichen Halterungen für das Ding verwenden. Wir schnallen uns die neueste Kamera dran und sind wieder gut bedient. Und bei den Fotos, da fliegt man zum Beispiel mit einer Sony. Die hat einen sehr schönen Bildchip drin, ein gutes Zeiss-Objektiv. Und das ist halt das, was die Action-Kamera so nicht hat. Die hat ein starres Glasobjektiv und kann ich auch nichts drin rumstellen. Die Fotokamera, mit der kann ich noch ein bisschen zoomen, kann das Objekt herholen, kann noch ein bisschen spielen und einfach auch die Aufnahmen vom Foto her werden viel, viel besser.
Ich möchte an dieser Stelle die Kosten ergänzen. Also Anschaffungskosten für eine Drohne liegen bei 500 Euro im Schnitt unterer Bereich. Und sie gehen bis 20.000 Euro, wenn man eben Drohnen hat, die, ja, ich möchte mal sagen, bei den großen Fernsehanstalten oder wo auch immer eingesetzt werden. Nur um das mal zu ergänzen. Ich möchte mir ein bisschen die Steuerung der Drohne vergegenwärtigen. Wie wird da geflogen, gerade mit Sichtflug, Herr Antonowitsch Wagner?
Wir sind in Deutschland dazu verpflichtet, auf Sichtflug zu fliegen. Also sprich, ich darf mir nicht die Videobrille aufsetzen. Ich darf mir auch nicht ein Fernglas in die Hand nehmen und gucken, wo ist meine Drohne. Also ich darf nur in dem Bereich fliegen, wo ich ohne technische Hilfsmittel die Drohne noch unter Kontrolle habe. Wir sind auf Golfplätzen geflogen. Da sind die Entfernungen bis zu 400 Meter von der Bahn und wir kommen ungefähr bis zur Hälfte, also sprich 200 Meter Entfernung. Dann ist es ethisch-moralisch nicht mehr vertretbar, weiter wegzufliegen. Man erkennt nicht mehr, was macht die Drohne, fliegt sie rechts, fliegt sie links. Man erkennt einfach die Feinheiten nicht mehr und der Sichtflug besagt halt, dass ich die Drohne immer im Auge haben muss. Ich darf also auch nicht irgendwo um die Ecke fliegen, dann wieder zurück, sondern ich muss immer dafür sorgen, dass ich einen direkten Blick habe. Und ich muss auch von der Steuerung her, autonomes Fliegen ist untersagt. Ich darf zwar mit GPS-Unterstützung fliegen, aber ich muss jederzeit eingreifen können. Also ich darf mir einen Wegpunkt der Drohne angeben, sage, flieg mal bitte dorthin. Aber wie gesagt, ich muss sie immer im Blick haben und ich muss immer in der Lage sein, sofort einzugreifen.
Wenn eine Drohne abhanden kommt, sei es, dass sie abstürzt oder wenn sie einen Schaden anrichtet, dann ist es ja wichtig, was die Haftung anbelangt. Welche Vorkehrungen werden getroffen, um da zu helfen?
Seit der letzten Gesetzesänderung ist Pflicht, eine feuerfeste Plakette anzubringen. Also sprich, das ist ein kleines Aluschild, wo der Name eingraviert ist oder mit Säure eingeätzt ist. Und selbst wenn das Ding mal einen Brand verursacht, also ich fliege irgendwo in eine Solaranlage rein, das Ding kommt zum Kurzschluss, es fängt irgendwann zu brennen, dann muss man auch nach einer halben Stunde brennen. Da gibt es auch, die halbe Stunde ist jetzt so ein Schätzwert von mir, aber es muss eine gewisse Zeit im Feuer liegen können und man muss es danach immer noch erkennen können, wo das Ganze herkommt. Drauf sein muss eine Postanschrift und eine Telefonnummer. Und es ist natürlich auch für mich als Flieger eine Sicherheit, wenn die Drohne mal abhanden kommt oder ein Flieger abhanden kommt, kann ja mal sein, technischer Defekt. Das fliegt irgendwo zwischen die Häuser runter und ich habe da nicht direkt Zugriff. Ich kann ja nicht in jedermanns Garten rein und nach meiner Drohne suchen. Bin ich natürlich auch dankbar, wenn die Drohne gefunden wird, wenn da meine Adresse drin steht und mich ruft jemand an und sagt, hier ist das Gerät abzuholen. Und wie Sie schon gesagt haben, wenn ich natürlich einen Schaden verursache, ist natürlich für denjenigen, der den Schaden hat, auch eine Sicherheit. Ich bin greifbar. Also der kann mich dann jederzeit anrufen, kann sagen, hier, hör mal zu, es wurde jemand verletzt durch deine Drohne. Komm mal bitte und richte den Schaden wieder gerade. Wir sind auch versichert im privaten wie im gewerblichen Bereich. Also auf 3 Millionen sind wir mindestens versichert. Und da sollte nichts passieren, aber es darf viel passieren, dass wir dann an unsere Deckungsgrenzen kommen. Also man will es ja nicht verschreien, aber mal ein ausgeschlagenes Auge kann ja mal vorkommen durch so einen Propeller. Das wäre dann in der Versicherung noch drin oder ein Kfz haben wir schon mal beschädigt. Das war bisher das Übelste, was wir angerichtet haben. Eine Windschutzscheibe von einem Auto sind wir mal reingerauscht. Aber das war sonntags schönes Wetter und es war Zufall, dass das Ding in ein Auto reingerauscht ist und nicht irgendwo einen Personenschaden verursacht hat. Das hat man also, wenn es mal zu einem Defekt wirklich kommt, auch nicht mehr unter Kontrolle. Daher auch die Versicherung und die Kennzeichnungspflicht, also extrem wichtig aus meiner Sichtweise.
Welche Auftraggeber interessieren sich für den Drohnenflug?
Also wir haben zum Teil Privatpersonen, die einfach sagen, ich möchte mal ein schickes Foto von meinem Häusle haben. Ja, das ist aber nichts Neues. Früher waren das ja mit Fesselballone, die Kollegen, die sind mit dem Fesselballon über eine Siedlung, mit dem großen Teleobjektiv Fotos geschossen, sind danach an die Häuser vorbei, haben gesagt, hier wollt ihr das Foto kaufen. Wir machen das Ganze zielgerichtet, also wir werden beauftragt, fahren dorthin, suchen uns einen schönen Winkel aus, steigen dort auf und knipsen das Häusle. Dann haben wir zum Beispiel Hoteliers, Golfanlagen sind sehr schön, eigentlich alles, was von oben gut ausschaut. Wir hatten schon negative Erlebnisse, zum Beispiel, wo die neue EWS-Arena gebaut wurde. Da war also nach 3 Wochen war das Dach schon wieder so begrünt und so voll mit Pfützen, dass wir gesagt haben, von unten sieht es schön aus, aber von oben lassen wir das dann lieber. Und da haben auch die Industriellen hier in der Gegend ein bisschen das Problem. Also es ist alles, von unten sieht es toll aus, von oben dann eher weniger. Die Wilhelma zum Beispiel war ein Paradeobjekt, da sind wir geflogen bei der Magnolienblüte. Einen sehr schönen Überblick über die Wilhelma bekommen und das sind halt einfach Sachen, eine schöne, tolle Gartenanlage, da hat es auch Wirkung von oben. Dann kommen jetzt Wartungsflüge dazu, immer öfters für große Industrieanlagen, Kamine, einfach da, wo man so nicht vorbeilaufen kann oder einen größeren Aufwand hat, also einen 160 Meter Kamin kann ich keine Leiter anlehnen und mal eben kurz hochklettern, da ist die Drohne absolut im Vorteil. Bei den Jägern, Stichwort Tomographie, also Wildschweine, Schädlinge ausmachen in den Maisfeld. Unschlagbar, man fliegt mit der Drohne drüber und sieht sofort die hellen Flecken. Man weiß, wo die Tiere sind. Und aber auch im Solarbereich, eine Solarzelle, die was kaputt ist, die strahlt heller, also die hat eine höhere Temperatur. Und da machen sie ein Foto von der Anlage mit 1000 Solarfeldern und sie sehen genau, die drei sind kaputt. Also auch hier eine große Kostenersparnis für die Auftraggeber. Zum einen Liebelei, zum anderen technische Aufnahmen. Da ist eigentlich breit gemischt.
Nach den Aufnahmen kommt die Nachbearbeitung. Und worauf müssen Sie da besonders auch im Hinblick auf den Datenschutz achten?
Das Foto ist schnell gemacht. Dann gehen wir natürlich heim in stille Kämmerchen. Brauchen wir natürlich einen ordentlichen PC, wo auch die hochkarätigen Videos, also es sind ja sehr große Datenmengen, was da auflaufen, die muss man sich natürlich erstmal alle anschauen. Es dürfen keine Personen direkt erkennbar sein, außer die haben unterschrieben, dass sie damit einverstanden sind. Es dürfen zum Beispiel keine Kfz-Kennzeichen drauf erkennbar sein. Und alles, wo eine Sichtschutzmauer drauf ist, rechtlich geschützte Gebäude, zum Beispiel das 100-Wasserhaus, wo dann wirklich speziell für den Architekt auch einen Wert bedeuten, darf man nicht so einfach fotografieren. Und da muss man dann in der Nachbereitung darauf achten, dass solche Sachen einfach nicht drin sind. Wir gehen auch her, wenn wir Wohnsiedlungen haben. Wir werfen dann Briefe ein in die umliegenden Häuser. Seid ihr alle damit einverstanden? Wir räumen ein gewisses Widerspruchsrecht ein von 14 Tagen. Und wenn nach 14 Tagen einfach keiner gemeckert hat, dann gehen die Fotos auch an den Kunde raus und er darf sie veröffentlichen. Die Fotos werden sehr oft auf der Homepage vom Kunde dann veröffentlicht. Und dann fängt auch das Kritische an, wenn da eine Person drauf erkennbar ist. Irgendein Architekt macht Werbung mit dem Bild und dann macht er praktisch Werbung mit ihrem Gesicht. Und dann werden die meisten Leute auch sensibel. Und um das einfach zu verhindern, werden dann die Gesichter ausgepixelt. Oder es wird der Bildausschnitt eben so gewählt, dass die Leute nicht mehr drauf sind. Wir machen auch oft mehrere Bilder. Also es werden Bilderserien angefertigt. Und wenn man dann 10 Bilder hat und man braucht nachher 2 draus, dann nimmt man halt die, wo die Leute nicht erkennbar sind oder wo sie gerade den Kopf wegdrehen. Kommt immer wieder vor.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, gerade wenn Sie mit den Drohnen fliegen und einzelne Anwohner zum Beispiel sehen oder beobachten Sie?
Also immer wieder kommen positive, aber auch oft negative Kommentare. Also viele Leute stehen natürlich da, ist was Extraordinäres. Die gucken sich das Ganze an, freuen sich mit uns, oh, die Drohne fliegt. Aber natürlich auch, sage ich mal, Leute, die was ein gesteigertes Bewusstsein haben in Richtung Rechte am persönlichen Bild, die kommen auf uns zu und fordern, dass das hier alles sofort und umgehend gelöscht wird, auch oft im aggressiven Ton. Denen muss man dann halt erklären, dass das Ganze hier ein gewerblicher Einsatz ist und dass das alles genehmigt ist und dass auch bevor die Bilder irgendwo veröffentlicht werden, alles kontrolliert wird. Manche glauben es, manche rufen dann beim Ordnungsamt an und lassen es dann überprüfen durch die Beamten und ist jedem sein gutes Recht, sich dort ordentlich zu informieren und auch uns darauf anzusprechen, wenn wir dastehen, ob das überhaupt alles rechtens ist. Es gibt überall schwarze Schafe, sage ich mal so. Die Drohnen kriegen sie in jedem Baumarkt oder in jedem Mediamarkt mittlerweile hinterhergeworfen. Und es muss nicht heißen, dass jeder, wo eine Drohne fliegt, dass der es auch mit der Bevölkerung ordentlich und ernst meint und dass der auch auf legale Art und Weise fliegt. Aber wir haben immer unsere Nachweise dabei. Also wenn wir irgendwo innerhalb der Ortschaft fliegen, haben wir einen unterschriebenen Zettel vom Auftraggeber, da ist dann auch die Genehmigung vom Regierungspräsidium vorhanden. Und das drücke ich dann jedem gerne in die Hand, den es interessiert, der darf sich das Ganze durchlesen. Oft kommen auch Beamte vorbei. Wir sind schon in Stuttgart über dem Staatsministerium geflogen. Da waren dann Beamte da vom Objektschutz und die haben sich dann auch mit der Bevölkerung so ein bisschen unterhalten. Die sind dann auf die zugekommen, dann auch gefragt, ob das alles okay ist. Und die haben dann auch das bestätigt, dass das alles passt. War übrigens ein sehr interessanter Auftrag im Staatsministerium mit Straßensperrung und allem drum und dran. War eine sehr aufwendige Geschichte, aber wir sind dann tatsächlich beim Kretschmar direkt über die Hütte geflogen und haben den Auftrag dann ganz souverän abgewickelt. Also war im Vorfeld ein Riesenaufwand, das Ganze zu genehmigen. Und der Flug selber, die Aktion, die war nach einer Minute vorbei, völlig enttäuschend.
Ja, also die Anfänge des Drohnenfluges, sage ich mal, liegen im militärischen Bereich. Was können Sie den Hörern dazu sagen?
Ich persönlich war nie bei der Bundeswehr. Ich habe also vom Militär relativ wenig übrig, weiß natürlich aber, dass dort die größten Budgets liegen und auch die blöderweise die interessantesten Anwendungsgebiete. Ich bringe meinen eigenen Piloten nicht in Gefahr. Der sitzt irgendwo in ein paar hundert Kilometer Entfernung, schön in Sicherheit, während die Drohne Ziele angreift. ethisch, moralisch finde ich das natürlich in jeder Art und Weise, ob da jetzt ein Mensch drin sitzt oder nicht, absolut verwerflich. Ich habe ein Recht auf Unversehrtheit. Das möchte ich eigentlich jedem Menschen auf dem Planeten zugestehen. Deswegen finde ich es kategorisch nicht gut. Aber die Entwicklung im militärischen Bereich, man sieht es ja auch zum Beispiel bei den Flugzeugen, wo das Geld ist, sind die Entwicklungen am besten. Und das kommt natürlich im zivilen Bereich nachher auch zugute. Also von daher hoffe ich natürlich, dass keiner durch eine Drohne verletzt wird, was auch ein sehr negatives Image auf unsere eigene kleine Firma wirft. Also die Drohne ist ja negativ beaufschlagt. Man sieht ja immer aus Kriegsgebieten dann die Aufnahmen und das finde ich alles nicht so richtig gut. Aber ja, ob man da was dran ändern kann als Einzelner, ob man es einfach nur nicht gut findet oder ob man da dagegen vorgeht, ich weiß nicht, was da sinnvoll ist. Also ich lehne es ab.
Drohnen werden auch von Jägern angefragt, auch im Hinblick auf die Thermografie. Warum?
Es ist sehr riskant, für den Jäger selber nicht, aber für seinen Hund. Also die Hunde werden ja als Treiber in den Wald geschickt oder in ein Maisfeld geschickt und die Wildschweine sind sehr wehrhaft. Also es sind massive Tiere, schwer unterzukriegen mit großen Hauern. Und es ist für Mensch und Tier auf jeden Fall ein Risiko, sich so einer Wildsau direkt zu stellen. Und es ist auch sehr aufwendig in dem großen Maisfeld, die ja oft flurbereinigt sind, mehrere hundert Meter lang, mehrere hundert Meter breit. Die Tiere sind sehr gut getarnt und die da drin ausfindig zu machen, ist ein sehr aufwendiger Prozess. Und die richten Schaden an. Die Tiere dürfen ja gerne im Wald ihre Eicheln fressen, aber das Maisfeld ist natürlich sehr bequem. Die hocken sich dort rein, mitten ins Futter und hauen ordentlich rein. Und der Jäger muss das Ganze bezahlen. Und der Jäger ist natürlich daran interessiert, das Ganze so schnell und einfach wie möglich und mit wenig Risiko zu bereinigen. Und die Drohne fliegt übers Feld. Man kann relativ gut erkennen, wo sind die hellen Punkte. Und er kann dann zielgerichtet im wahrsten Sinne des Wortes auf den Schädling zugehen und kann den entfernen. Ja, ist jetzt sehr lieb und liebevoll ausgedrückt, aber der legt dann halt in 10 Meter Entfernung an und knallt das Tier ab. Ob das jetzt der Einzelne gut findet oder nicht. Ich persönlich arbeite viel für Jäger. Ich finde eine Wildschweinwurst sehr gut und schmackhaft und ich bin kein Vegetarier. Von daher sehe ich die Jagd als notwendiges Mittel, sich ein Nahrungsmittel zu beschaffen. Und wir unterstützen das Ganze auch. Wir haben eine Thermografiekamera dran und wir fliegen dort auch für Jäger, wobei das alles so ein bisschen im experimentellen Bereich, also so richtig durchgesetzt hat sich's noch nicht. Die Jäger sind auch Spielkinder. Und die fangen jetzt langsam an, sich der Technik zu bedienen.
Eine weitere Berufsgruppe sind die Bauern, die sich auch ein bisschen den Wärmebildern annähern. Denn Schweine oder Rehkitze können ja auch sich in den Feldern verstecken. Und wenn dann natürlich das Tier verletzt ist, ist das nicht gut. Aber es ist auch der zweite Punkt, wenn das Tier zum Beispiel ein Rehkitz in den Mähdrescher kommt, kann das Futter für die Kühe nicht verwendet werden. Sie sind also auch daran interessiert, dass sie das rechtzeitig erkennen. Was bieten Sie den Bauern an?
Also wir persönlich bieten es den Bauern noch nicht an, weil es ein sehr aufwendiger Prozess ist und auch sehr nahe am Bauern stattfinden muss. Also der geht morgens um 5 raus und sagt, okay, jetzt mähe ich diese Wiese, dann müsst ihr ja praktisch dort auch parat stehen. Der Bauer selber sollte natürlich entweder am Traktor so eine Kamera dran haben, um den Schaden zu begrenzen. Oder es gibt auch vom Landesjagdverband schon gute Bestrebungen, dass da Leute, also Idealisten, Ökologen, dass die da hinfliegen oder hinfahren und mit der Drohne die Wiese kurz abfliegen. Ist natürlich keine Garantie, dass da kein Lebewesen mehr drin ist, aber man kann doch das eine oder andere Rehkitz von einem, ich möchte nicht sagen, grausamen Tod, der Tod ist recht schnell. So ein Mähwerk, das macht das Tier recht schnell kaputt. Aber natürlich auch für die Lebensmittelqualität. Er möchte es ja danach seine Tiere verfüttern, denn die Kühe verfüttern. Und wenn da natürlich Fleischreste drin sind, die vergammeln relativ schnell, dann tut es auch den Tiere im Stall nicht gut. Also sprich, er muss dann, wenn er so ein Tier überfährt, muss er einen großen Futterbatzen aussparen, was für ihn natürlich auch wieder Geldverlust bedeutet. Bei den Rehkitze, das sind recht kleine Tiere, wir haben das auch schon probiert, man muss dort relativ früh morgens fliegen, also wenn die Wiese mal 35 Grad hat mittags, dann bringt es nichts mehr. Die Thermografiekamera sieht nur noch eine Farbe. Man muss da also schon auch zu einer Zeit fliegen, wo die Differenz zwischen Körperwärme und Wiese noch so hoch ist, dass man das Tier auch noch gut erkennt auf dem Bild.
Wir bleiben bei den Möglichkeiten des Verwendungszweckes der Drohne. Und es gibt, wie wir eingangs kurz sagten, die Wartungsflüge, etwa bei Solarzellen. Beschädigungen, Module austauschen, das hatten wir angesprochen. Wie sieht es aus im Bereich der Unfälle?
In meiner Genehmigung steht ausdrücklich drin, ich darf nicht bei Unfällen, nicht bei Unglücken etc. fliegen, was natürlich auch, sage ich mal, so den klassischen Gaffer ausklammern soll. Also ich sehe, irgendwo brennt ein Haus vom Nachbar und finde es ganz cool, dass ich endlich mal was Tolles auf dem Film habe. Es ist genauso verwerflich wie jemand, der an der Autobahn auf der Gegenspur anhält, andere Leute noch in Gefahr bringt und dann mit der Kamera aussteigt oder im langsam vorbeifahrenden Auto. Das hat genau die gleiche Qualität. Man tut und macht es einfach nicht. Ich persönlich sage das so. Ich finde es auch, wie gesagt, absolut verwerflich, wenn das jemand tut. Auf der anderen Seite kann es natürlich den Rettungskräften helfen, wenn das von denen selber angestrebt ist. Also sprich, wenn die Feuerwehr zur besseren Kontrolle auf einem großen Areal, da brennt eine Riesenhalle, die fliegen da mit der Drohne drüber, sehen, wo ist der Brandherd und können dann unten der Einsatzkräfte sagen, halt mal den Wasserstrahl wieder einen Meter weiter links, dann trifft es besser. Also einfach zur Unterstützung, auch bei Gift- und Gefahrstoffen. Der Drohne ist egal, was da in der Luft sonst noch so ist. Die kann auch durch den Rauch ein bisschen durchfliegen. Da kann man durchaus unterstützen. Aber jetzt einfach so die private Drohne auspacken und über die Feuerwehr drüber fliegen, ist absolutes No-Go. Also darf man nicht, macht man nicht und soll man nicht. Wir sind jetzt von der Rettungsschwimmer angesprochen worden in Lübeck, in Travemünde, ganz interessante Geschichte, man das unterstützend einsetzen kann. Wir haben das so ein bisschen erörtert, die Einsatzgebiete, wie man da den Leuten helfen könnte. Die Gespräche gingen bis hin zu einem Art Airbag, also man fliegt über einen Ertrinkenden, löst einen Airbag aus und das Ding fliegt dann über dem runter und der kann sich dann sofort an einer Art Rettungsboje festhalten. Also man ist sehr schnell beim Verunglückten, aber das sind alles noch so utopische Spekulationen, Spielereien. Also bis das wirklich mal serienfertig zum Einsatz kommt, wird es wahrscheinlich noch ein paar Tage ins Land ziehen.
Welche Ideen hatte Graupner im Hinblick auf die Schädlingsbekämpfung?
Es war ein sehr spezieller, sage ich mal, Kundenkontakt zu der Firma Graupner. Wir wollten die eigentlich zu einer Messe einladen und die haben dann aber gleich gesagt, nee, sie sind gerade in der Entwicklung. Hat mich total gefreut, dass sie sich in der Richtung auch Gedanken machen, Abwurf von Wespennestern. Ich habe auch erst nach dem Sinn gefragt und gesagt, wie kann man denn Wespen abwerfen? Aber mal den Fall, sie haben einen Weinberg, der ist schwer begehbar, sie haben da einen riesen Aufwand. Und jetzt programmieren sie der Drohne ein, sie soll jetzt mal eine bestimmte Strecke abfliegen und soll alle paar Meter so eine Schlupfwespe abwerfen oder so ein kleines Wespennest und die holen sich dann die Schädlinge, also Schädlingsbekämpfung, aber auch das Ausbringen von Düngemitteln kann man mit so einer Drohne machen, einfach so im kleinen Bereich. Ich kann da keine riesen Behälter dran machen, aber einfach auf schwer zugänglichen Gebieten kann ich natürlich die Drohne kurz immer eben hinfliegen lassen. Sie wirft ein Wespennest ab und die Schädlinge sind gut ökologisch bekämpft. Wobei das auch noch so ein bisschen in die Kinderschuhen ist. Ich habe schon fertige Systeme gesehen, aber da reden wir eher von Prototypen, als dass da jeder Weinbauer plötzlich so eine Drohne hat. Aber das sind auch Dinge, die werden dann vielleicht im Dienstleistungsbereich kommen, dass einer anruft und sagt, du bring mal ein paar Wespennester aus und dann machen wir das halt auch noch.
Herr Antonowitsch Wagner, wie sind Sie zum Drohnenflug gekommen und können Sie den Hörern eine lustige Geschichte gerade für die ersten Verwendungsmöglichkeiten des Drohnenfluges erzählen?
Also unsere persönliche erste Ambition war YouTube. Ich persönlich bin Webdesigner. Videos waren dann im Internet irgendwann mal technisch machbar. Die Verbindungen waren gut genug, dass man mal ein Video auch direkt übers Internet sieht. Also ich komme aus einer Zeit, wo noch Bilder, Briefmarken groß waren. Und als das mit YouTube anfing, konnten wir uns aussuchen, die Kamera auf die Schulter zu nehmen. Oder ich war schon Modellflieger ein paar Jahre, einfach mal die Kamera an so ein Flugzeug unten anzubringen. Das haben wir dann auch gemacht. Eine Kamera einfach mal an einen Segelflieger dran geschraubt und die Bilder haben mich einfach fasziniert. Eine ganz neue Perspektive. Von unten sieht es jeder, das sehen sie jeden Tag. Aber wenn sie mal so auf 20, 30 Meter aufsteigen, haben sie einfach die sogenannte Vogelperspektive. Und sie kriegen große, schöne Gebäude, ein ganzes Krankenhaus oder ein Industriekomplex einfach auf so ein Bild drauf. Und da war man relativ schnell dann dabei, das Ganze dann auch gewerblich zu machen. Wir wollten da dafür natürlich auch irgendwo mal Geld verlangen. Und um das Ganze in die richtigen Bahnen zu lenken, hat man Kontakt mit dem Regierungspräsidium. Die haben erst mal den Kopf geschüttelt, haben gesagt, spinnt ihr eigentlich, da Luftaufnahmen von oben zu machen. Ich war der Erste, wo den Antrag gestellt hat im Regierungspräsidium Stuttgart. Hab dann auch mit langem Hin und Her und Gefahrengutachten von einem Spezialisten und ich möchte jetzt nicht ausführlich werden, sonst wachsen mir wieder graue Haare, wenn ich an den Prozess zurückdenke. Aber das war schon ein Riesenprozess, bis wir das Ganze hatten. Letztendlich haben wir den auch gekriegt und haben dann mal angefangen, so ein paar Hotels abzufliegen. Und in diesem Gespräch, auch so ein kleiner Schwank, Wir hatten uns damals amüsiert über den ersten Antrag, was in der Richtung überhaupt eingegangen ist. Das war in Freiburg der sogenannte Dönerabwurf. Also sie hocken im Freibad, bestellen sich über ein Handy einen Döner-Kebab ohne Zwiebeln mit viel Scharf und dann kommen 5 Minuten später, kommt die Drohne über sie drüber, eine Klappe unten geht auf und der Döner fällt auf sie runter. Wurde natürlich mit einem mit einem schönen Lachen vom Regierungspräsidium kommentiert. Also ein Abwurf ist strikt verboten, man darf nichts von Drohnen oder Modellfliegern abwerfen. Wurde dementsprechend abgehandelt, aber der war noch vor mir da, der Dönerabwurf. Und dann kam gleich ich hinterher.
Werden wir wieder etwas ernsthafter, und zwar Stichwort Bergrettung. Welche Möglichkeiten gibt es hier auch für den Drohneneinsatz?
Die Bergrettung, das hatten wir vorhin ja schon, ein schwer zugängliches Gelände. Das ist genau wie so, sage ich mal, ein Kamin im Kraftwerk, wo ich einfach eine gewisse Zeit brauche, bis ich dort bin. Ich kann natürlich die Drohne losschicken mit einem gewissen Equipment, sprich vielleicht einem Funkgerät zur Kommunikation, dass der die Lage mitteilen kann. Ich kann dem vielleicht ein Seil hochbringen. Ich kann eine Wärmedecke abwerfen, Verbandsmaterial, irgendwelche Medikamente bis hoch zum Morphium. Also wenn es irgendwas Schlimmeres ist, ich kann mit einer Kamera die Situation begutachten. Und das natürlich auch über Höhen und Abstände, sage ich mal, wo ich so normal mit auch über den Zuruf nämlich hinkomme. Also ich komme auf 200 Meter, wenn ich da an die Leute rankomme, kann ich eigentlich schon die Drohne losschicken und kann durchaus helfen und unterstützen.
Ich komme zu meiner letzten Frage, und zwar den Flughäfen und anderem Flugverkehr. Was ist dabei bei dem Drohnenflug zu beachten?
Ist ein sehr heikles Thema und es kommt auch immer wieder in den Medien, dass jemand in der Einflugsschneise von Flughäfen fliegt. Wir haben jetzt hier in Stuttgart natürlich den großen Flughafen. Das ist auch der einzige mit einer Sicherheitszone. Wir haben auch viele kleinere Flughäfen, so Stichwort Donsdorf, so die Segelflughäfen. Die haben ja auch Motorflieger. Da muss ich natürlich auch gucken nach dem Flugverkehr. Wenn ein Manntragender kommt, die haben immer Vorfahrt oder Vorflug. Und wenn da ein Flieger dementsprechend kommt, muss ich natürlich als Nichtmanntragender sofort runter. Ich muss Platz machen. Man sieht und hört die aber auch schon weit im Vorfeld. Also wenn so ein Helikopter angeflogen kommt, den sehe ich und höre ich und kann dann dementsprechend reagieren. Ein absolutes No-Go ist natürlich, sage ich mal, so im Bereich in der Einflugschneise von Stuttgart. Wir sind auch schon oben in Echterdingen geflogen. Ich kann mir die Genehmigung einholen von der Flugsicherung. Da schicke ich dann halt ein Telefonat voraus und sage, ja, wir fliegen jetzt. Die Flugsicherung sagt, okay, in dem Sektor haben wir gerade keine Flüge, bitte hoch damit. Also, aber auch da ist vorher auf jeden Fall die amtliche Abklärung notwendig. Also einfach nur in Echterdingen mal kurz durch die Gegend fliegen, ist so nicht. Also alles, was über 30 Meter stattfindet, muss dort auf jeden Fall gegengenehmigt werden. Und auch alles, was drunter stattfindet, würde ich auf jeden Fall vorher immer bei der Flugsicherung vorher fragen. Das gehört sich einfach so. Man fragt nach, geht es klar? Die sagen, ja, okay, flieg. Und dann ist das erledigt.
Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, wir konnten Ihnen helfen, was den Umgang mit Drohnen anbelangt, ein paar Ängste nehmen, aber natürlich ist Sorgfalt und Achtsamkeit nach wie vor erforderlich. Ich habe gesprochen mit Hans-Jörg Antonowitsch-Wagner, Webdesigner und Drohnenpilot aus Eislingen. Ich danke Ihnen für die Ausführungen.
Ich bedanke mich auch recht herzlich für das Interview, hat mir Spaß gemacht, und falls irgendjemand Fragen hat, auf unserer Homepage wird einiges beantwortet, auch rechtlich, und ich bin auch gern bereit, persönlich Fragen zu beantworten. Trauen Sie sich, melden Sie sich, wir sind da.
Dankeschön. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, bitte informieren Sie sich unter www.radiofips.de und der Homepage der Sendung Durchblick, wann diese wiederholt wird. Es lohnt sich, ab Mittwoch immer wieder auf unserer Homepage vorbeizuschauen. In der Mediathek werden die gesendeten Beiträge eingestellt. Wir haben gesprochen über Drohnen. Am Mikrofon war Karin Schaffer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.